Ich treffe heute Heiko Maas, den früheren Bundesaußenminister und Bundesjustizminister. Schönen Tag, Herr Maas.
Hallo, Westing.
Herr Maas, Sie waren 4 Jahre Außenminister in einer durchaus schon heiklen geopolitischen Lage. Was war denn damals schon abzusehen, was zum Beispiel so Konfliktherde wie Ukraine, Gaza oder auch Afrika, im Sudan, in Äthiopien angeht? Hat sich da so viel geändert oder können Sie sagen, das war alles absehbar?
Also es gab schon damals viele Konfliktherde. Die Ukraine gehörte damals auch dazu. Und Deutschland und Frankreich haben wir zusammen im Normandie-Format mit den Russen und den Ukrainern verhandelt. Aber es gab auch andere Konflikte. Sicherlich war der Nahostkonflikt einer, der uns beschäftigt hat, aber nicht in der Dimension, wie wir das heute erleben. Wir hatten in Afrika nach wie vor, in Libyen etwa, aber auch in anderen Maghreb-Staaten Konflikte bis hin nach Zentralafrika. Und wir hatten einen großen Konflikt mit dem Iran, die Verhandlungen um das Atomprogramm mit dem Iran, an denen Deutschland auch beteiligt gewesen ist. Also es gab schon viele, viele Feuer, die auf der Welt loderten. Aber nichts ist vergleichbar mit dem, was dann nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine geschehen ist.
Und dieser Angriff hat ja eigentlich schon im Jahr 2014 begonnen mit der Besetzung der Krim. Was ist denn Ihre Prognose? Wie kann dieser Konflikt beendet werden? Kann er überhaupt beendet werden?
Ja, meine Befürchtung ist ja so ein bisschen, dass nicht nur ich, sondern auch alle anderen, und zwar auch die, die ganz nahe da dran sind, im Moment keine Lösung dafür haben. Die Lösung kann nur sein, dass die Kampfhandlungen eingestellt werden. Natürlich aus unserer Sicht und aus ukrainischer Sicht, dass die Russen von ukrainischem Territorium wieder verschwinden, was sehr schwer werden wird. Und ich glaube, deshalb haben auch bisher keine Waffenstillstandsverhandlungen oder Friedensverhandlungen stattgefunden, weil auf keiner Seite es ernsthafte Überlegungen gibt, wie könnte eine Nachkriegsordnung aussehen. Das heißt, was geschieht mit den Gebieten, die die Russen eingenommen haben, was geschieht mit der Krim? Und solange es darüber keine Vorstellung gibt, macht es auch keinen Sinn, sich an einen Tisch zu setzen und miteinander zu sprechen.
Also Sie sind Diplomat. Ist es wirklich realistisch, dass im Augenblick gar keine Hintergrundgespräche auf diplomatischer Ebene geführt werden?
Also ich glaube, es reden viele miteinander. Es hat ja auch diese Konferenz in der Schweiz stattgefunden. Aber sehr effektiv ist nichts von dem, was zurzeit geschieht. Und das ist das eigentlich Besorgniserregende, denn das Ergebnis ist ja, dass weiterhin unzählige Menschen jeden Tag sterben.
Also vorausgesetzt, es gibt mal irgendwann einen Tisch, wo Entscheidungsträger sitzen, die dann schlussendlich auch irgendein Friedensabkommen unterzeichnen. Welche Rolle sehen Sie für Europa an diesem Tisch?
Na, Europa wird da eine ganz wesentliche Rolle haben. Wir führen ja mit der Ukraine Gespräche darüber, dass die Ukraine Beitrittskandidat der EU werden soll. Die Ukraine will in die NATO. Also ich würde mal sagen, die EU, der gesamte Westen, hat ein großes Interesse daran, beteiligt zu werden und eine Nachkriegsordnung mitzugestalten, die so aussieht, dass wir nicht ein paar Jahre später wieder ähnliche Probleme haben. Und das ist ja der Grund, warum die Ukraine in die NATO will, damit sie besser geschützt ist vor weiteren russischen Angriffen. Also insofern, die Europäer müssen da mit an den Tisch, weil es ihre eigenen Interessen ganz existenziell berührt.
Meinen Sie, also hatten Sie eigentlich Putin überhaupt mal getroffen persönlich? Ja. Meinen Sie denn, dass Putin entweder die EU oder einzelne große Länder in Europa als gleichwertige Verhandlungspartner ansieht, sodass auch da wirklich ein Friedensabkommen auf der Basis unterzeichnet werden kann? Also das Minsker Abkommen war ja fast das Papier nicht wert, auf das es geschrieben wurde.
Irgendwann ist das so. Es war viele Jahre die Grundlage dafür, dass die Kämpfe im Donbass nicht eskalierten. Aber im Ergebnis glaube ich, dass eine Friedensordnung oder eine Nachkriegsordnung für die Ukraine natürlich eine auch sein muss, die vom Westen mitgetragen wird. Und daran muss Putin ein Interesse haben. Alles andere wäre nur ein scheinbarer Frieden.
Aber Westen kann eben auch bedeuten, dass Hauptverhandlungspartner die USA sind.
Die USA sind diejenigen, die die meisten Waffen zur Verfügung stellen, die meiste finanzielle Unterstützung für die Ukraine zur Verfügung stellen. Danach kommt zwar gleich Deutschland, aber ohne die USA wären die Ukraine überhaupt nicht in der Lage. Letztlich geht es um globale Sicherheitsinteressen und damit auch die der Vereinigten Staaten. Und deshalb werden die dort auch ganz maßgeblich mit am Tisch sitzen wollen und auch müssen.
Was ist mit den Chinesen? Werden die am Tisch sitzen oder werden die im Hintergrund die Schrippen ziehen?
Eigentlich egal, ob sie am Tisch sitzen oder im Hintergrund. Wichtig ist aber, dass sie einbezogen werden. Die Chinesen sind sicherlich diejenigen, die noch mehr Zugänge zu den Russen und auch zu Putin haben. Und es wäre wünschenswert, wenn die Chinesen irgendwann die Möglichkeiten, die sie haben, auch wirklich dafür nutzen würden, sich dafür einzusetzen, dass es zu Waffenstillstandsverhandlungen und irgendwann auch Friedensverhandlungen kommen wird. Denn die Russen können sich nicht mit der ganzen Welt um sie herum anlegen. Sie brauchen die Chinesen alleine schon aus wirtschaftlichen Gründen. Und deshalb haben die Chinesen einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Russen.
So ein ganz anderes Thema, also vielleicht nicht ganz anders, aber in eine andere Richtung. Wir hatten vor ein paar Wochen die Europawahlen. Die sind auf einer, also die Ergebnisse sind so, dass sie möglicherweise sagen, mit einem blauen Auge davongekommen oder aber in jedem Falle ein nicht so erfreuliches Ergebnis. Wie schätzen Sie das jetzt ein, die Zusammensetzung des neuen Europäischen Parlaments?
Also auf jeden Fall glaube ich, dass es nicht so dramatisch gekommen ist, wie befürchtet. Und wenn ich mir anschaue, auch die Zusammensetzung des Parlaments in Brüssel ist nicht so, als dass die Rechten oder die Rechtspopulisten den Durchmarsch gemacht hätten. Die Wahlergebnisse sind auch sehr unterschiedlich gewesen. In Frankreich, in Deutschland, in Österreich ganz sicherlich schwierig. Italien auch, aber in anderen Ländern, Europa besteht aus 27 Ländern, ist es nicht so gewesen, dass überall die Rechtspopulisten einen Durchmarsch gemacht hätten. Ganz im Gegenteil. Deshalb, glaube ich, wird sich an den Mehrheitsverhältnissen im Parlament nicht viel ändern. Die Mehrheiten, die es gibt zwischen den Konservativen, den Sozialdemokraten und den Liberalen, ist ja doch so komfortabel, dass man sogar überlegen kann, ob man die Grünen überhaupt noch braucht, um von Frau von der Leyen wiederzuwählen. Also alleine daran sieht man ja schon, dass die Grundfeste im Europäischen Parlament nicht in der Weise erschüttert worden sind, wie vielleicht befürchtet. Also die Europakritiker haben in der Europäischen Union in einigen Ländern ordentlich zugelegt bei den Wahlen, aber sie sind der Macht in Brüssel in keiner Weise näher gekommen.
Also Ihre Heimat, das Saarland, liegt natürlich Frankreich sehr nah. Und in Frankreich war die Reaktion ja doch heftig. Also dass der Präsident das Parlament auflöst und Neuwahlen ausgerufen hat, noch am selben Abend. Und die Neuwahlen haben inzwischen stattgefunden mit einem Ergebnis, wo man auch sagen kann, was jetzt? Wie sehen Sie das? Wie kann Frankreich da zur Ruhe kommen?
Ja, das müssen die Franzosen schon selber klären. Auch da ist es ja so gewesen, dass die Rechten und Frau Le Pen und ihre Partei nicht den Durchmarsch gemacht haben, was ja auch alle befürchtet haben. Auch ganz interessante Entwicklung. Nach dem ersten Wahlgang ist Macron ja fast ans Kreuz geschlagen worden für den Weg, den er da eingeschlagen hat. Nach dem zweiten Wahlgang liegen die Rechten mittlerweile auf dem dritten Platz und das Kalkül von Macron ist ein wenig aufgegangen. Und ich glaube, das hat er auch so gewollt. Er wollte, dass in der Assemblée Nationale, also im französischen Parlament, der Zwang entsteht, dass die Vernünftigen aus allen Parteien sich zusammenfinden, um die Regierungs- und die Handlungsfähigkeit von Frankreich zu sichern. Und das ist das, worum es jetzt geht. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Macron hat mit seinem Erscheinen ohnehin schon die französische Parteienlandschaft beerdigt. Und jetzt beerdigt er auch noch dieses System, dass es in Frankreich keine Kompromisse, keine Koalitionen zwischen den Parteien gibt. Das geht jetzt aber nicht mehr und deshalb stehen dort dem französischen Parlament und der französischen Politik also wirklich sehr tiefgreifende strukturelle Veränderungen bevor.
Was war denn Ihre erste Reaktion, ganz ehrlich, als Sie gehört haben, es gibt Neuwahlen? Macron spinnt oder Donnerwetter?
Nö, ich dachte irgendwie ein typischer Macron. Also so ist er, der geht ins Risiko. Ich hatte damals auch darauf gesetzt, dass in einem zweiten Wahlgang die Franzosen, so wie sie es bei früheren Präsidentschaftswahlen auch gemacht haben, dann geeint gegen Le Pen und Co. auftreten. So ist es ja dann auch gekommen. Was allerdings jetzt nicht unbedingt als beruhigend, also ich nicht als beruhigend empfinde, ist zu sehen, dass diese linke Volksfront ja auch von Leuten geführt wird, wie Herrn Mélenchon, bei denen ich sagen würde, der ist auch jenseits von Gut und Böse und nicht viel besser als die Rechtspopulisten an anderer Stelle.
Aber ist es denn, oder was ist das für ein dauerhaftes, oder für eine dauerhafte politische Strategie, wenn man immer nur noch versucht, den anderen zu verhindern, was ja in Frankreich, Sie haben es schon angedeutet, seit fast 20 Jahren der Fall ist, seit Lionel Jospin, seit seiner Kandidatur, wurde er ständig dann darum gebeten, den anderen nicht die Stimme zu geben, respektive auf Mandate oder dann eben die Kandidaturen zu verzichten, um die Rechten zu verhindern. Das hat auf Dauer kontinuierlich die Rechten noch stärker gemacht. Was ist das für ein Konzept?
Das ist eigentlich gar kein Konzept. Wenn das Konzept nur darin besteht, jemanden zu verhindern, wieso, weshalb auch immer, dann wird dieses Konzept irgendwann scheitern. Und die Tatsache, dass Frau Le Pen und ihre Partei mittlerweile auch bei Nationalwahlen so abschneidet, wie sie abschneidet, nämlich deutlich besser, als das jemals in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, mit einem Wahlergebnis von über 30%. Daran müsste man ja eigentlich erkennen, dass man möglicherweise auch an den politischen Inhalten etwas ändert. Denn wenn es am Schluss nur noch darum geht, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu verhindern, deren Anteil an den Wählerinnen und Wählern aber immer größer wird, da stimmt, glaube ich, auch was mit der Politik nicht. Da läuft was falsch und ich glaube, das muss der französische Präsident und die nächste Regierung erkennen, dass man wahrscheinlich auch politische, inhaltliche Konsequenzen ziehen muss aus einem Spektakel, das es in Frankreich seit mittlerweile fast 2 Jahrzehnten gibt.
Oh. Und das ist ein Spektakel, ist auch die Wahl in den USA, nehmen wir zumindest so wahr. Also in 4 Monaten wird ja der neue Präsident gewählt. Spektakel ja deshalb, weil wir auf der republikanischen Seite mit ziemlicher Sicherheit wieder den früheren Präsidenten Trump sehen. Biden ist aus der Debatte so geschwächt hervorgegangen, dass er ernsthaft darüber diskutiert wird, und zwar immer mehr und aktuell auch schon von den ersten Senatoren, dass er gar nicht wieder kandidieren soll. Und es gibt noch einen dritten Kandidaten, über den man in Deutschland, in Europa relativ wenig spricht, aber der in den USA von den Umfragewerten gar nicht so hoffnungslos dasteht, nämlich Robert Kennedy. Wie schätzen Sie das ein?
Also das, was in den USA oder im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zurzeit stattfindet oder schon seit längerem Zeit stattfindet, das kann einen eigentlich nur noch fassungslos machen. Denn es geht ja überhaupt nicht um politische Inhalte. Es ging in den letzten Monaten darum, ob einer, der offensichtlich ein Lügner ist, tausendfach der Lüge überführt und mittlerweile auch als Verbrecher bezeichnet werden kann, weil er von einem Gericht verurteilt worden ist, amerikanischer Präsident werden kann. Also ob so jemand noch die Eignung hat, Präsident zu werden. Und jetzt haben wir eine Debatte, ob der andere Kandidat gesundheitlich, mental vom Alter her noch in der Lage ist, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Also eine mehr oder weniger gesundheitliche Debatte, ob jemand die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt, ein solches Amt anzutreten. Also es geht um alles, aber es geht nicht um Politik. Es geht nicht, wohin steuern die USA im Inneren wie im Äußeren. 1000 Fragen, die beantwortet werden müssen, werden gar nicht mehr gestellt. Es wird nur irgendwie nach Lügner, Verbrecher oder krank. Und das ist wirklich, das kann einen wirklich fassungslos machen.